Einen ganz herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, so viele auch wiederzusehen. Wir waren ja gestern Abend schon zusammen und ich hoffe, dass Sie nach so einem inquisitorischen Abend trotzdem gut geschlafen haben, der ja doch recht intensiv war. Ich bin normalerweise keine unhöfliche Person und trotzdem möchte ich darum bitten, dass ich während der Predigt uns mit Du ansprechen darf. Danach können wir gerne wieder auf das Sie zurück, aber während der Predigt wäre ich froh, wir können miteinander per Du unterwegs sein, damit wir eine Verbindung schaffen, damit wir miteinander uns dem Bibeltext, um den es heute gehen soll, nähern können. Ist das in Ordnung? Ein kleines Kopfnicken? Genau, super, vielen herzlichen Dank. Die Perspektive ändert oder verändert alles. Mit der Perspektive ist das ja wirklich so eine Sache. Die Perspektive kann ganz entscheidend sein, wie ich eine Sache wahrnehme. Zum Beispiel, ich habe da mal Fotos mitgebracht, diese Perspektive. Oder auch diese hier. In der Fotografie ist es bekannt, dass man mit der Perspektive darüber entscheiden kann, welche Dinge groß erscheinen, welche Dinge klein erscheinen. Und dieser Perspektivenwechsel, der ist elementar wichtig, eben was groß und was klein entscheidet. Ich habe ein ganz witziges Video gefunden, für mich als Neueinsteiger in der Motorradwelt, wo auch die Perspektive ganz entscheidend ist. Und zwar ist es dieses hier. Ich entschuldige mich schon jetzt für die Qualität. Ich finde das Video einfach genial, muss ich sagen. Mein nächstes Traummotorrad. Die Perspektive verändert alles. Wie komme ich auf dieses Thema oder warum ist mir das so wichtig? Es gibt ja im Leben als Christ, aber auch wenn ich nicht an Gott gläubig bin, Tage, die sind voller Sonnenschein und einfach wunderschön. Die sind leicht und es fühlt sich an wie ein Spaziergang über eine bunte Blumenwiese. Aber es gibt genauso auch Tage, die sind extrem herausfordernd. Es gibt Schicksalsschläge, es gibt Dinge, die mich attackieren, die mich bis ins Tiefste berühren, mir den Boden unter den Füßen wegziehen. Und gerade für solche Zeiten braucht es einen Perspektivenwechsel. Denn sonst werden sie genau das tun. Sie werden mir den Boden unter den Füßen wegziehen. Paulus ist jemand gewesen, der diese Zeiten sehr gut kannte, der die Blumenwiese kannte und den steinigen Feldweg im übertragenen Sinne. Und ich möchte uns einladen, dass wir heute Morgen in eine Textpassage eintauchen, die das zur Sprache bringt. Es geht um den 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. Wer gerne mitlesen möchte, darf das tun. Ich sage immer, analog oder digital ist egal. Wobei Studien bewiesen haben, gell, wenn ich eine Bibel in Papierform zur Hand nehme, dann geht das tiefer rein und es bleibt länger hängen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir diesen Bibeltext jetzt miteinander lesen. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und doch sind wir nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Dieser Bibeltext, der wirft uns mitten hinein in ein Bild, das Paulus zeichnet. Und er spricht von einem kostbaren Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Und ich möchte uns einladen, dass wir uns diese Bildebene von Paulus miteinander anschauen. Der kostbare Schatz und diese zerbrechlichen Gefäße. Da ist dieser kostbare Schatz. Und um welchen Schatz geht es hier eigentlich? Was meint er damit? Und es hat sich gezeigt, wenn man die Bibel liest, dass man am besten Paulus selber fragt, was er denn meint. Er weiß es ja schließlich am besten, was er da gemeint hat. Und da möchte ich uns den Text, der gerade vor dem Predigttext steht, diesen Vers vorlesen, und zwar den Vers 6 im 4. Kapitel. Dort schreibt Paulus: Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Das ist ein geballter Vers, eine geballte Aussage, die uns da begegnet. Und dieser Aussage umschreibt diesen Schatz, den er in Vers 7 zur Sprache gebracht hat, ganz besonders gut. Der Schlüssel in diesem Vers 6 ist ja offensichtlich Jesus Christus. In der Person von Jesus Christus sollen wir erkennen, was dieser Glanz, diese Herrlichkeit Gottes ist. In seiner Person. Was meint er damit? Paulus meint damit oder hat im Hinterkopf, dass Jesus Christus das Rettungsprogramm Gottes für verlorene Menschen ist. Für Menschen, die aus eigener Kraft nicht einmal die Chance hätten, Gott zu begegnen. Die Ablehnung Gott gegenüber bringt Menschen in einen Zustand, wo sie noch nicht einmal die Chance haben, sich für einen anderen Weg zu entscheiden. Selbst als Gott dem Volk Israel das Gesetz gegeben hat, und das Gesetz, die 10 Gebote, das war ja gedacht, schaut, auf diese Art und Weise könnt ihr die Beziehung zu mir gestalten. Dieser Grundgedanke steckt hinter dem Alten Testament, hinter dem Gesetz Gottes. So sollt ihr die Beziehung zu mir gestalten. Und wer das Alte Testament liest, der erkennt eine Wiederholung der Geschichte, eine wiederholte Darstellung des Versagens des Volkes Israel in dieser Beziehung zu leben. Das Gesetz einzuhalten. Natürlich gibt es auch Hochphasen, aber dann wieder das totale Versagen bis hin zur Zerstörung Jerusalems, Zerstörung des Tempels. Eine immer wiederkehrende Spirale des Unvermögens in dieser Beziehung zu Gott zu leben. Das schafft man einfach nicht. Sie sind nicht in der Lage, aus eigener Kraft das zu tun. Es gelingt einfach nicht. Und bevor man jetzt abwinkt und sagt, ja, die hatten auch wirklich ein echtes Problem, mir gelingt das schon, dem möchte ich nur auf die 10 Gebote hinweisen. Wer die 10 Gebote liest und dann versucht, sie wirklich einzuhalten, der wird schnell feststellen, keine Chance. In mir drin finde ich keine Kraft, das einzuhalten. Ich habe so ein interessantes Video vor kurzem gesehen, wie jemand auf der Straße mit Menschen über den Glauben spricht, und er spricht sie immer wieder an und spricht genau diesen Punkt an und sagt, also in den 10 Geboten heißt es ja, du sollst nicht lügen. Haben sie in ihrem Leben schon mal gelogen? Ja, natürlich, also das macht ja jeder irgendwie. Ja, wie nennen sie denn jemanden, der lügt? Ja, Lügner. Okay, gehen wir weiter. Es heißt in den 10 Geboten, du sollst nicht stehlen. Haben Sie in Ihrem Leben schon mal gestohlen? In Klammerbemerkung, Steuererklärung. Ja, ich bitte Sie, also wer setzt denn nicht mal ein Häkchen zu seinem eigenen Vorteil? Ja, wie nennen Sie denn jemanden, der stiehlt? Ja, das ist ein Dieb. Also, dann bezeichnen Sie sich selbst gerade als Lügner und Dieb. Habe ich das richtig verstanden? Und man sieht in dem Video, wie sich der Gesichtsausdruck dieser Person verändert und sie einfach das bestätigen muss. Die Bibel macht das eindeutig. Wir sind nicht in der Lage, aus eigener Kraft so zu leben, wie es Gott möchte. Deswegen beschreibt Paulus das im Römerbrief, Kapitel 7, Vers 14, mit den Worten, verkauft unter die Sünde. Und das Bild ist wie ein Sklave, der nicht mehr frei ist, der nicht mehr sich einfach für einen anderen Lebensstil entscheiden kann. Verkauft unter die Sünde, ihr unterworfen. Das sind so die Begriffe, die Paulus verwendet. Und wenn jemand meint, ich kann mich aus eigener Kraft anders entscheiden, ich kann einfach so aus mir heraus gut leben, so wie ich das möchte, den würde ich vergleichen mit dem Baron Münchhausen. Ich denke, die meisten kennen dieses Beispiel, wie er mit seinem Pferd im Sumpf stecken bleibt. Keine Chance auf Rettung, doch es gibt eine Chance, und zwar sich an dem eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, und inklusive Pferd zieht er sich heraus. Nicht umsonst wird er der Lügenbaron genannt, oder? Das ist unmöglich. Wir können nicht aus eigener Kraft dem entgehen. Es geht nicht. Die Option besteht gar nicht. Aber weil wir es mit einem liebevollen, barmherzigen und gnädigen Gott zu tun haben, der nicht möchte, dass seine Schöpfung Mensch so endet, der nicht möchte, dass das letzte Urteil über die Spezies Mensch ist, er startet ein Rettungsprogramm erster Güte. Er schickt seinen Sohn Jesus Christus, der die Strafe für jede Sünde, für deine und für meine Sünde auf sich nimmt. Der wie ein Blitzableiter sagt, ich bezahle für die Schuld, die einfach da ist. Ich bezahle nicht nur für die Tatschuld, sondern für jede Unterlassungssünde. Ich bezahle für die Ablehnung Gottes. Ich bezahle, ich nehme die Strafe auf mich. Ich leite diesen Blitz auf mich. Und wir können am Kreuz beobachten, was da geschieht. Wie Jesus diese Schuld auf sich nimmt, diesen Weg geht, sich verspotten, anspucken lässt, wie er sich im wahrsten Sinne des Wortes bloßstellen lässt am Kreuz, und er stirbt. Er stirbt am Kreuz für deine und für meine Schuld. Er bezahlt das. Und der Beweis, dass Gott diese Erlösungstat akzeptiert, ist seine Auferstehung von den Toten. Nach 3 Tagen steht Jesus auf, wird vom Vater zum Leben erweckt. Es ist das Gütesiegel, es ist diese Bestätigung, dieses Opfer gilt. Und das gilt dir und mir heute, heute Morgen, jetzt im Gottesdienst. Und deswegen sind wir in dem christlichen Gottesdienst und als christliche Prediger immer wieder dazu aufgerufen, Menschen einzuladen, ihren Rucksack von Schuld endlich abzulegen. Wir rufen dazu auf, ein befreites Leben zu leben, denn alle Schuld, alle Sünde, alles Versagen, jede Ablehnung Gott gegenüber kann heute vergeben werden in deinem Leben. Ist das nicht eine absolut großartige Nachricht? Dieser Rucksack, den du vielleicht schon Jahre und Jahrzehnte mit dir herumträgst, der kann heute von deinen Schultern genommen werden. Das Einzige, was es braucht, ist Jesus zu vertrauen, dem, was er getan hat, zu vertrauen und ihm zu sagen, Herr Jesus, es tut mir leid, was ich getan habe. Bitte verzeih mir jetzt. Ich möchte deine Vergebung in Anspruch nehmen. Komm du in mein Leben, es soll ab heute dir gehören. Das ist alles. Das ist alles. Und deswegen bin ich so gerne Pastor oder Pastoralreferent, je nachdem, wie man das nennen möchte. Aber weil ich diese Botschaft in die Welt hineintragen darf und ich möchte dich persönlich einladen, dass du das heute tun kannst. Wenn du jetzt spürst, das habe ich in meinem Leben nie getan, dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst auf jemanden zugehst, dem du vertraust, von dem du weißt, dass er mit Gott lebt. Oder auf mich persönlich, ich bin jetzt ein Außenstehender, ich kenne deine Geschichte nicht, das ist manchmal noch leichter. Dann darfst du das heute festmachen. Du darfst heute befreit aus diesem Gottesdienst nach Hause gehen. Die Botschaft gilt dir, die Einladung gilt dir. Du darfst heute ein neues Leben mit Jesus beginnen. Und weißt du, was dann passiert? Und jetzt kommen wir zu diesem Schatz. Paulus sagt, Gott tut dann noch mehr. Er setzt noch einen drauf. Er befreit dich nicht nur, und wir lesen das im Kapitel 1, 2. Korinther Kapitel 1, die Verse 21 und 22, sondern er legt noch einen drauf. Und dort heißt es, Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus seinem Gesalbten festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Er gibt seinen Geist. Das ist eine unglaublich unfassbare Nachricht. Gott sagt, ich möchte nicht nur, dass du bei mir bist und mein Kind bist, sondern ich möchte ein Stück von mir selbst in dir wohnen lassen. Ich möchte, dass der Heilige Geist Teil deines Lebens wird. Ich möchte, dass ein Teil des dreieinigen Gottes in dir bleibend ist. Der Heilige Geist, diese gewaltige Kraft, von dem Heiligen Geist wird gesagt, dass er der Tröster ist. Jesus sagt über ihn, dass er seine Jünger an alle seine Worte erinnern wird. Er erklärt uns also das Wort Gottes und hilft uns, es zu verstehen. Er hilft uns, wenn wir beten und keine Worte finden und nicht wissen, wie wir es formulieren sollen. Er überführt von Sünde und gibt Kraft, sie zu überwinden. Er etabliert einen göttlichen Charakter in unserem Leben, auch Frucht genannt. Er gibt Gewissheit, dass ich zu Gott gehöre. Er hilft, wenn Christen aufgefordert werden und herausgefordert werden, das Evangelium zu verteidigen, die gute Nachricht weiterzugeben. Es heißt, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen, weil er eingreifen wird und uns Weisheit und die richtigen Gedanken geben wird. Immer wieder wird der Heilige Geist als Kraft bezeichnet. Für mich ist es unfassbar und dieser Schatz bekommt in diesem Licht eine ganz neue Bedeutung. Der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht entstehen, und ganz bewusst knüpft Paulus an die Schöpfungsgeschichte an und sagt, diese Kraft, die die Welt ins Leben gerufen hat, die möchte ich das in dir wohnen lassen. Diese dynamische, kreative Kraft Gottes wird Teil in deinem Leben. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Wow, was für ein Schatz, das göttliche Leben in mir. Für die eher technischen Leute unter uns, wir bekommen den gleichen Motor verpasst, den auch Jesus hatte. Die gleiche Kraftquelle entsteht in deinem Leben. Das ist der Schatz, von dem Paulus hier spricht. Und jetzt liegt doch der Gedanke nahe, wenn diese göttliche Kraftquelle, dieser göttliche Jesusmotor in meinem Leben ist, dann müssten wir doch eigentlich von Erfolg zu Erfolg gehen, oder? Wir müssten doch eigentlich souverän und erhaben über alle Schwierigkeiten unseres Lebens hinweg schweben, muss man eigentlich fast sagen. Dann dürften doch Zweifel mich überhaupt nicht tangieren. Keine Not zu groß, kein Zweifel, keine Ängste zu schwerwiegend, keine Sorgen. Also wenn diese göttliche, kreative Schöpfungskraft in meinem Leben aktiv ist, warum dann noch die Not? Warum schlaflose Nächte? Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du genau weißt, wovon ich rede. Du kennst es bestimmt auch. Jeder, der länger als 10 Jahre auf diesem Planeten verbracht hat, wird mit Sorgen konfrontiert. Vielleicht bist du jetzt in diesem Moment erdrückt, erschlagen von Nöten. Und vielleicht stellst du dir genau diese Frage, wenn diese Kraft doch in meinem Leben ist, warum das dann alles? Es sollte doch ganz anders sein. Oder sich zumindest anders anfühlen. Aber was steht hier in unserem Text? Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, das göttliche Leben, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Wir sind zerbrechliche Gefäße. Und im Grundtext steht hier Gefäße aus Ton. Gefäße aus Ton, ups, Scherbenhaufen, gell? Gefäße aus Ton. Zerbrechliche Gefäße, und das haben wir gelesen, was Paulus damit meint. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Vers 8, oft wissen wir nicht mehr weiter. Dann Vers 9, wir werden verfolgt, wir werden zu Boden geworfen. Noch ein paar Kostproben, Kapitel 7, Vers 5. Zunächst nämlich fanden wir, schwach wie wir sind, auch dann keine Ruhe, als wir nach Mazedonien kamen. Im Gegenteil, wir gerieten von allen Seiten unter Druck. Nach außen hin mussten wir uns gegen Angriffe wehren und in unserem Inneren wurden wir von Sorgen und Befürchtungen umgetrieben. Kapitel 11, ab Vers 27. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und als wäre das alles nicht genug, ist da auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet. Die Sorge um alle Gemeinden. Gibt es jemanden, der schwach ist, ohne dass ich Rücksicht auf seine Schwachheit nehme? Gibt es jemanden, der auf Abwege gerät, ohne dass ich brennenden Schmerz empfinde? Das sind zerbrechliche Gefäße, gell? Paulus weiß, wovon er redet, wenn er zerbrechliche Gefäße sagt. Es ist die Schwäche unserer menschlichen Existenz, mit unseren Begrenzungen, mit unseren Unfähigkeiten. Das gilt sowohl für unseren Körper als auch für unsere Psyche, für unseren Charakter, alles, was uns ausmacht. Warum macht Gott das so? In unserem Text hier in Kapitel 4, Vers 7 gibt es das große Denn als Erklärung. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Es soll, und das ist der Grund, den Paulus angibt, warum Gott das so macht, warum er dieses zerbrechliche Gefäß nicht einfach vergoldet, uns zum Teil des Schatzes macht, damit deutlich wird, was der Schatz ist und was das Gefäß ist. damit keine Verwechslung entstehen kann. Damit deutlich wird, was die Diamanten sind und was das schwarze Samt ist, das den Diamanten einfach erst zum Strahlen bringt. Genauso macht's doch der Juwelier. Wenn er Schmuck präsentiert, macht er das auf schwarzem Samt, damit der Diamant erst so richtig erstrahlt und hervortritt. Damit deutlich wird, dass die Kraft von Gott kommt. Damit deutlich wird, dass ihm alle Ehre gebührt. Gott. Und jetzt, wir sind ja unter uns, wir können ja ehrlich miteinander reden, oder? Ganz ehrlich, wenn ich so über diesen Text nachdenke, dann empfinde ich das fast wie eine Ohrfeige auf meine Sorgen obendrauf. Aber Entschuldigung, aber hat Gott nötig, seine Ehre auf meine Schultern irgendwie größer zu machen? Hat er es nötig, mich als zerbrechliches Gefäß bestehen zu lassen, nur damit er glänzen kann? Und wenn wir ein bisschen länger darüber nachdenken, dann stelle ich fest, dass diese Gedanken uns als Christen tatsächlich begegnen können und unglaublich schwer wiegen können in unserem Alltag als Christen. Ich formuliere es mal anders. Wenn Gott mich wirklich lieben würde, würde er diese Schwäche von mir wegnehmen. Wenn Gott mich wirklich lieben würde, warum kämpfe ich immer noch mit Versagen? Wenn Gott mich wirklich lieben würde, würde er diese Krankheit beseitigen. Wenn Gott mich wirklich lieben würde, warum fällt mir das oder jenes immer noch so schwer? Warum bin ich so ein zerbrechliches Gefäß? Und jetzt brauche ich einen Perspektivwechsel. Genau an dieser Stelle. Wer mit dieser Perspektive Jesus folgt, der wird feststellen, dass das Vertrauen zu ihm zerbricht. Der wird feststellen, dass ich mich zurückziehe, mich distanziere, dass ich ihm manche Lebensbereiche bewusst vorenthalte, weil ich nicht zerbrechliches Gefäß sein möchte. Das Vertrauen kann absolut zerstört werden. Aber jetzt kommt der zweite Grund, warum Gott das so macht. Warum er diesen Schatz in zerbrechliche Gefäße gibt. Und ich möchte das versuchen, mit einem Bild deutlich zu machen. Und zwar mit dieser Cello-Tasche. Heißt es Cello schon, gell? Ich bin unmusikalisch, das habe ich gestern Abend noch erwähnt. Mit dieser Cello-Tasche. Was ist die Aufgabe dieser Cello-Tasche? Cello schützen, jawohl. Was noch? Zum Tragen. Okay, jawohl. Damit es nicht beschädigt wird und so weiter, gell? Ganz einfach auf den Punkt gebracht, ist die Aufgabe dieser Cello-Tasche, das Cello zu beherbergen. Mehr nicht. Das ist die Aufgabe dieser Tasche. Jetzt stellt euch doch einmal vor, wie heißt du? Wie? Noemi. Noemi würde versuchen, mit dieser Tasche Musik zu machen. Sie würde versuchen, dieser Tasche irgendwelche Töne zu entlocken oder irgendwie uns zum Singen zu animieren und einen Auftakt zu geben oder was auch immer. Also das wäre schon ein kläglicher Versuch. Diese Tasche hat keine andere Aufgabe, als das Cello zu beherbergen. Und jetzt kommt dieser Perspektivwechsel in unser Christsein und unsere Nachfolge hinein. Dieser Text hat mich so getröstet in meinem Dienst in der Gemeinde Thayingen weil ich auf einmal verstanden habe, Boris, du musst nicht mehr sein als eine Cellotasche. Du musst nicht der Diamant sein. Du musst nicht der Schatz sein. Deine Aufgabe ist es, Cellotasche zu sein. Du musst einfach dich bereit erklären und sagen, Jesus, lebe du durch mich. Du darfst mein Leben haben. Alles, was ich bin und habe, kommt von dir. Deine Kraft wird in mir stark, nicht meine Kraft. Ich will einfach nur Cellotasche sein. Im ersten Jahr, 2015 war das, stand Ostern vor der Türe. Und ich sollte am Ostersonntag die Predigt halten. Und es kam überhaupt keine Inspiration für die Predigt. Null. Und so langsam wurde ich unruhig. Es wurde Montag und Dienstag und Mittwoch. Null. Keine Inspiration für die Predigt. Und so langsam wird man unruhig und ich blätter hin und her und lese nochmal die Auferstehungsgeschichte und merke, das spricht mich überhaupt nicht an. Was soll ich der Gemeinde sagen? Die erwarten doch eine Predigt. Und ich war am Beten und am Ringen und am Kämpfen und es wurde Freitag und ich hatte keine Inspiration, keinen Text, keinen Gedanken, keine Gliederung, nix. Und es wurde Samstag. Es wurde Samstag und da stand nicht ein Wort auf meinem Papier. Ich sage, Herr Jesus, jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's kritisch. Was soll ich der Gemeinde sagen? Und ich weiß noch, wie ich auf so einem Jäger sitze, den ich da gefunden habe, der ist so mega einsam im Wald und so. Und wenn ich echt Not habe, dann gehe ich zu diesem Jäger hochsitz, habe mich da hingesetzt. Am Samstagnachmittag habe ich gesagt, Herr Jesus, du musst was machen. Ich kann nichts. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und das sind so Momente, wo Gott sagt, ah, das ist so herrlich. Boris, warum bist du so unruhig? Warum diese Panik? Du bist doch eh nur Tasche. Ich bin das Cello. Ich mache die Musik. Ich bin der Schatz. Und wenn ich will, dass du nichts sagst am Sonntag, am Ostersonntag, warum ist das dein Problem? Und dann habe ich gedacht, wow. Das ist stark. Und ich bin zurück ins Büro gefahren. Und ihr glaubt es nicht, Gott ist schon noch manchmal gnädig, gell? Und auf einen Schlag, innerhalb von 10, 15 Minuten, stand die komplette Predigt in meinem Kopf. Alles. Jeder Punkt, jede Gliederung, alle Beispiele, die ich erzählen wollte, alles war parat. Ich brauchte das nur noch runterschreiben. Unfassbar. Und das finde ich so entspannend und schön, dass wir einfach Tasche sein können. Und jetzt möchte ich euch Vers 8 und Vers 9 nochmal auf diesem Hintergrund vorlesen. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, zerbrechliches Gefäß. Und doch werden wir nicht erdrückt, weil Paulus weiß, ich brauche nur Tasche sein. Oft wissen wir nicht mehr weiter. Zerbrechliches Gefäß. Und doch verzweifeln wir nicht, weil der Schatz da ist. Wir werden verfolgt, zerbrechliches Gefäß, und sind doch nicht verlassen, weil der Schatz da ist. Wir werden zu Boden geworfen, zerbrechliches Gefäß, und kommen doch nicht um. Das ist einer der tröstlichsten Erfahrungen, die ich in meinem Dienst gemacht habe. Ich darf einfach Tasche sein. Und das darfst du heute Morgen auch. Und das darfst du in deinem Leben, Jesus, hinterher. Sei einfach Tasche. Genieße es. Gib ihm Raum. Vertrau dich ihm an. Nimm diesen Perspektivwechsel heute Morgen vor für dein Leben. Sprich ihm neu das Vertrauen aus. Ich weiß, dass solche Entscheidungen manchmal viel zu schnell verfliegen. Bereits heute beim Mittagessen kann schon 3/4 von der Predigt wieder weg sein. Und deswegen möchte ich dich herausfordern, heute Morgen diese Entscheidung, die du vielleicht gerade jetzt in deinem Herzen treffen möchtest, festzumachen. Bete mit jemandem. Nimm einen Zeugen dazu. Schlag so einen Pflock ein in deinem Leben, wo du sagst, ich möchte mich neu fürs Vertrauen Jesus gegenüber entscheiden. Dann kann heute der Tag sein, der dein Leben wieder neu verändert. Ich möchte kurz mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich bin dir so dankbar, dass du diesen Schatz in unser Inneres hineinlegen möchtest und das getan hast. Und ich möchte dich für diejenigen bitten, die jetzt gerade in ihrem Herzen einen Kampf ausfechten. Soll ich das wirklich machen? Soll ich mich neu diesem Gott anvertrauen oder nicht? Oder vielleicht auch zum allerersten Mal? Dann möchte ich dich bitten, Herr Jesus, dass du hilfst. Amen.